SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Seit rund 3 Wochen steigt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder an. Anfang Juli, da lagen wir beim Tiefstwert 2021, so um die 5. Und seitdem ist die Zahl jeden Tag ein bisschen weiter angestiegen. Aktuell liegt sie bei etwas über 13. Und das macht Bundesgesundheitsminister Spahn und dem Robert-Koch-Institut ziemliche Sorgen. Denn auch um uns herum sieht die Corona-Lage nicht rosig aus und wir befinden uns mitten in der Urlaubszeit. Im Laufe der kommenden Woche werden alle 16 Bundesländer in die Sommerferien gestartet sein, als letztes traditionell Baden-Württemberg und Bayern. Deswegen soll es wieder mehr Reiseregeln geben, zum Beispiel für Spanien und die Niederlande, die Hochinzidenzgebiete werden dürften. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt in Spanien inzwischen bei 333 und damit deutlich über dem Wert von 200, der in der Regel zum Maßstab für die Bewertung der Bundesregierung genommen wird. In den Niederlanden liegt der Wert bei 388. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne. Die kann nach 5 Tagen durch einen negativen Test beendet werden.
Gleichzeitig beginnen heute Mittag, da ist es in Japan dann schon Abend, die Olympischen Spiele mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Das ist die Veranstaltung mit den weitaus meisten Menschen in einem Stadion während der ganzen Spiele, denn Zuschauer sind ja aufgrund der Corona-Lage in Japan ausgeschlossen. Also sind die knapp 1000 Gäste heute ein erlesener Kreis. Natürlich Japans Kaiser Naruhito, Frankreichs Präsident Macron, aber auch die First Lady der Vereinigten Staaten, Jill Biden. Wer die größten Stars unter den Sportlern sind, die ins Stadion einziehen, weiß Philipp Nagel.
Der Megastar dieser Spiele ist ein US-Amerikaner. Seine Sportart? Basketball. Sein Name? Kevin Durant, 32 Jahre und der einzige Sportler bei den Spielen, der in der aktuellen Forbes-Liste der sportlichen Topverdiener dieser Welt in den Top 10 auftaucht. Geschätztes Jahreseinkommen, schlappe 75 Millionen US-Dollar.
Sensationeller Sport von Novak Djokovic.
United States Open Champion, Naomi Osaka.
Novak Djokovic und Naomi Osaka, die aktuelle Nummer 1 bei den Herren und Nummer 2 der Frauen in der Tennis-Weltrangliste. Die Japanerin Osaka will ihre Karriere mit Olympiagold in der Heimat krönen. Djokovic peilt den Golden Slam an, also den Sieg bei allen Grand Slams des Jahres plus Gold bei den Olympischen Spielen. Für Deutschland könnte mit einer Medaille Tennisstar Alexander Zverev endgültig in die Liga der absoluten Topstars vorstoßen. Sportlich noch kein Superstar, dafür aber im Netz ist die deutsche Leichtathletin Alisa Schmidt. Der 400-Meter-Läuferin folgen auf den sozialen Netzwerken knapp 2 Millionen Menschen.
Von einem prominenten Menschen müssen wir heute aber auch Abschied nehmen, von Alfred Biolek. Der Entertainer und Fernsehkoch ist heute in den Morgenstunden in seiner Wohnung in Köln gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, hat sein Adoptivsohn der deutschen Presseagentur gesagt. Biolek wurde 87 Jahre alt. Ein Nachruf von Judith Biedermann.
Alfred Bioleks Fernsehkarriere startete mit einem Umweg. Anfang der 60er Jahre arbeitete der promovierte Jurist zunächst in der Rechtsabteilung des ZDF, später als Produzent für Rudi Carrell, legendär ihre Familienshow Am laufenden Band. 1976 wechselte Biolek vor die Kamera und schuf mit WDR-Urgestein Dieter Thoma die Sendung Kölner Treff. Es folgten Bios Bahnhof, Boulevard Bio und eine der ersten Kochshows im deutschen Fernsehen, Alfredissimo. Sie alle eint nicht nur der Erfolg beim Publikum, sondern auch die von Biolek geführten Gespräche. Witzig, unaufgeregt und zugewandt empfing Biolek Politiker und Prominente, galt bei Publikum und Kritikern als Entdecker einer neuen Lässigkeit, die man bis dahin im deutschen Fernsehen noch nicht erlebt hatte. 2007 verabschiedete sich Alfred Biolek endgültig vom Fernsehen. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen hat er für seine Leistung vor und hinter der Kamera bekommen. In den letzten Jahren sah man Biolek nur noch selten in der Öffentlichkeit. Zu seinem 86. Geburtstag im Sommer 2020 vermachte er einem Kölner Museum persönliche Schmuckstücke. Sie hätten dort einen guten Platz, fand er. Ein Platz, den auch er in der deutschen Fernsehunterhaltung sicher hat.
Der ARD-Deutschland-Trend hat herausgefunden, dass rund 80% der Menschen in Deutschland dringend mehr Klimaschutz von der Politik wollen. Das ist wenig verwunderlich nach der Hochwasserkatastrophe der letzten Woche und klingt nach einer Steilvorlage für die Grünen. Schließlich ist Klimaschutz sowas wie ihr Markenkern. In der Umfrage zur Bundestagswahl aber zeigt sich das nicht. Die Umfragewerte bei allen Parteien sind recht stabil und die Grünen landen bei 19%. Das hat mit einem Glaubwürdigkeitsproblem zu tun, analysiert die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, in SWR aktuell.
Da wirkt sich tatsächlich noch diese Glaubwürdigkeitskrise der grünen Spitzenkandidatin, der Kanzlerkandidatin Baerbock aus, die insgesamt die Stimmung und die Zustimmung zu den Grünen nach unten gedrückt hat. Glaubwürdigkeitskrise, eine gewisse Vertrauenskrise in die Führungspersönlichkeit ist das eine und auf der anderen Seite dann eben die Zustimmung zu den grünen Inhalten oder zu den Inhalten, die die Grünen ja schon seit langer Zeit, eigentlich seit ihrer Gründung Anfang der 1980er Jahre vertreten und das eine gleicht das andere jetzt ein bisschen aus, aber eben auch nicht sprunghaft.
Es gab übrigens schon mal vor 2 Jahren eine ähnliche Umfrage, was den Handlungsbedarf in Sachen Klimaschutz angeht. Damals sahen die Zahlen ganz ähnlich aus, sodass auch hier die Flutkatastrophe die Einstellung der Menschen offenbar nicht deutlich verändert zu haben scheint.
Fokus Südwest.
In den meisten vom Hochwasser getroffenen Gebieten steht jetzt Aufräumen und Wiederaufbau im Fokus. Die Deutsche Bahn rechnet damit, bis Jahresende den größten Teil der rund 600 beschädigten Streckenkilometer wieder befahrbar zu machen. Aber manche werden auch nie wieder so aufgebaut, wie sie vor der Katastrophe waren, berichtet Johannes Frevel.
Die Deutsche Bahn will bis Jahresende 80% aller Hochwasserschäden reparieren und dort den Zugverkehr in den nächsten Monaten schrittweise wieder aufnehmen. Für die restlichen besonders stark zerstörten Strecken könne der komplette Wiederaufbau hingegen mehrere Jahre dauern, sagte Volker Henschel, Instandhaltungsvorstand der Bahntochter DB Netz AG, bei einer Vorstellung einer ersten Zwischenbilanz der Schäden. Zudem habe das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung eine wissenschaftliche Prognose vorgelegt, die angesichts des Klimawandels mitunter eine komplette Verlegung von Bahntrassen in weniger gefährdete Gebiete erforderlich mache.
Gute Nachrichten gibt es immerhin für die Binnenschiffer. Die können ab heute den Betrieb auf dem Rhein wieder aufnehmen, berichtet unser Reporter Tobias Zapp.
Schon seit über einer Woche durften auf dem Rhein bei Karlsruhe aufgrund des Hochwassers keine Schiffe mehr fahren. Dauerregen hatte den Wasserpegel in der Spitze auf bis zu 8,65 Meter ansteigen lassen. Nachdem der Regen in den letzten Tagen ausgeblieben war, ging auch der Wasserstand auf dem Rhein langsam zurück und der Fluss kann jetzt wieder befahren werden.
Gleichzeitig warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor Unwettern am Wochenende. Starkregen und Gewitter. Was das für die Feuerwehren im Katastrophengebiet bedeutet, hat in SWR aktuell der Präsident des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz, Frank Hachemer, analysiert.
Momentan sieht man so etwa ein Viertel der Regenmengen, die jetzt in der großen Fläche dort runtergekommen sind in der letzten Woche, sollen jetzt also möglicherweise punktuell auch nochmal runterkommen können. Es sind Uferbereiche in großen Teilen ja jetzt auch schon geräumt. Menschen sind unmittelbar nicht mehr dort betroffen, möglicherweise von einer kleineren Flut. Aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer noch Trümmersituationen, wo sich Dinge doch nochmal irgendwo verfangen können. Das könnte dann punktuell zu Schwierigkeiten führen. Da ist auch unter anderem Bundeswehrtechnisches Hilfswerk mit schwerem Gerät unterwegs, um halt da jetzt so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen, damit da nichts passieren kann.
Wir können nur hoffen, dass sich am Wochenende nicht wieder so ein katastrophales Unwetterszenario entwickelt. Klar ist aber, dass an diesem Wochenende weitere Hilfen für die Menschen auf den Weg gebracht werden sollen, die alles verloren haben. Der Komiker Otto Walkes hat auf Facebook angekündigt, dass einige Kinos am Wochenende besondere Vorführungen seiner neuen Komödie Catweasel zeigen, bei denen die Eintrittsgelder als Spende an die Flutopfer gehen sollen. Und er begründet das damit, dass der Film, so schreibt er, in und um die vom Hochwasser betroffene Region von Stolberg gedreht wurde. Wir haben die Bevölkerung dort als ganz besonders liebenswürdig und hilfsbereit kennengelernt. Deshalb möchten wir jetzt etwas zurückgeben. Und auch wir wollen ein Zeichen setzen unter dem Titel Wir halten zusammen, der ARD-Spendentag zur Hochwasserkatastrophe. Gemeinsam mit der Aktion Deutschland hilft, rufen auch wir in SWR aktuell zu Spenden auf, um die Menschen in den Hochwassergebieten weiter zu unterstützen und ihnen Mut zu machen. Schwerpunkt dieser Aktion ist eine Benefizgala, heute Abend im Ersten, mit vielen Künstlern und Musikern, unter anderem Max Giesinger.
Es ist wirklich unfassbar, was da gerade passiert und da muss man natürlich helfen und ich bin auch dabei. Zusammen sind wir stark und wir schaffen es auch durch die schlimmsten Krisen, Leute.
Auch Herbert Grönemeyer, die Prinzen und viele andere sind dabei. Das Ganze live heute Abend im Ersten ab 20.15 Uhr direkt nach der Tagesschau.
Und sonst so?
Das hört sich jetzt erstmal unspektakulär an. Was Sie hier hören, ist aber ein Kakadu, der einen Backstein von einer Mülltonne schmeißt, der genauso groß ist wie er selbst. Diese Sicherung ist also nicht sehr effektiv. Danach wird's aber noch spektakulärer. Der Kakadu öffnet extrem elegant die Mülltonne, um darin nach Nahrung zu suchen. Dieses Verhalten haben jetzt Forscher untersucht und Erstaunliches herausgefunden, weiß Karin Wehrheim.
Anlass zur Forschung war ein Video von einem Kakadu, der in Australien mit seinem Schnabel und seinem Fuß eine Tonne öffnete, heißt es im Wissenschaftsmagazin Science. Ein Forscherteam fand heraus, dass Kakadus, den Trick vor 3 Jahren erst in 3 Gebieten kannten. Ein Jahr später fischten die Vögel schon in 44 Gebieten Nahrung aus Mülltonnen. Offenbar hatten sich die Vögel das Verhalten voneinander abgeschaut. Es ist nicht vererbt. Weitere Untersuchungen zeigten, dass nur etwa 10% der Kakadus Mülltonnen öffneten. Die übrigen warteten, bis die Tonnen geöffnet waren und bedienten sich dann.
Besonders appetitlich ist das Ganze natürlich nicht, aber erstaunlich allemal. Und erstaunlich ist noch was. Obwohl Kakadus im Wesentlichen nur in Australien vorkommen, die Verhaltensbiologen, die das Ganze jetzt untersucht haben, sitzen bei uns am Bodensee, am Max-Planck-Institut in Radolfzell.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.